Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, stell dir mal ganz kurz Folgendes vor. Du stehst in so einer Zehntausenderhalle. In der brasilianischen Hitze von Belém. Die Arena kocht. Es ist eh heiß. Es geht um alles. Du stehst an der Freiwurflinie und du hast 10 Versuche. Triffst du mehr mit deiner schwachen Hand oder mit deiner normalen Wurfhand, wenn du eine Augenklappe trägst?
Also doppelte Augenklappe oder so eine Augenklappe?
Eine Augenklappe.
Ja, easy mit meiner echten. Easy mit meiner starken Hand.
Okay, dann sagen wir jetzt mit verbundenen Augen.
Boah, das kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt meine Augen verbunden werden. Wenn das so der ist, ich kann durch meine Motion gehen, und also durch meine Bewegung, und dann sehe ich noch den Korb und dann macht so jemand runter und dann muss ich nur noch werfen, dann treffe ich mehr mit meiner rechten Hand.
Okay, krass. Perfekt. Ich habe mich das ungelogen seit einer Stunde gefragt und ich finde es fantastisch, dass das jetzt beantwortet ist, weil ich einfach nicht wusste, ob du mich jetzt vielleicht gnadenlos hier verbal an die Wand nagelst, weil du sagst, bist du eigentlich bescheuert? Natürlich treffe ich mehr, wenn ich sehen kann, mit meiner schwachen Hand, als nicht sehend mit meiner starken Hand.
Aber das ist sehr unterschiedlich. Da würdest du viele verschiedene Meinungen bekommen, glaube ich. Also wenn Andi Obst, der würde einfach müde lächeln und würde einfach mit links 80% schießen wahrscheinlich über die Saison. Wenn ich mich eine Woche darauf vorbereitet hätte, mit links zu werfen, dann wär's mal vielleicht was anderes, aber so mir nichts, dir nichts, einfach so aus dem Kaltstart mit links, wenn richtig Druck auf dem Kessel ist, dann wäre der Erste so hässlich, dass er so gerade, ich werde den losgeworden und hätte gesagt, hoffentlich Ring, und dann wäre ich sowieso, dann wäre ich geraddelt, dann wäre mein Käfig geraddelt worden und dann wäre ich, aber so, ich glaube so, ohne zu sehen, trifft man schon ein paar Dinger.
Okay, spannend. Wieder mal was gelernt. Liebe Freunde, ihr wisst, warum ich das frage. Wir erheben uns alle gemeinsam. Also wenn ihr im Auto seid oder so, dann tut es nicht. Aber so im übertragenen Sinne erheben wir uns so hoch es geht und verbeugen uns so tief es geht vor der deutschen Basketballnationalmannschaft, vor den deutschen Basketballerinnen, die es zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu den Olympischen Spielen geschafft haben. Leute!
Ole!
Oh ja! Wewe! Wewe! Es war fantastisch. Ich muss sagen, also Sonntagnacht, alle haben sich mit dem Super Bowl beschäftigt. Ich sitze um 2.04 Uhr, weil mir der Super Bowl so dermaßen am allerwertesten vorbeigeht, sitze ich in meinem Bett, schreibe parallel, kein Scherz, mit Kada Förtsch, die komplett am Anschlag war. Ja, komplett am Anschlag war. Offensichtlich auch mehr am Anschlag als beim WM-Finale, hat sie gesagt. Schreibe mit ihr und wir sehen einfach The Battle of Belém, Junge. Das war doch, was war das? Komm bitte, sag, was das war.
Das war, also das Beste war Frischis Reaktion. Ich hatte kurz vorher mit ihm geschrieben, ich hatte noch so ein, zwei Sachen gehört über die Schulter von Sadu und über auch das Niara, vielleicht, das war auch nicht klar und so. Es gab so ein paar Sachen, ich habe versucht, irgendwie noch im Fall, für den Fall des Falls irgendwie noch mit Infos zu füttern. Er war natürlich top vorbereitet, er wusste natürlich alles schon glasklar. Und dann habe ich kurz im Vorlauf gesehen, Ireti hat sich natürlich positioniert und meinte, also die gehen noch kein Risiko mit der ein. Also wenn da Schmerzen sind, gerade in der Schulter, dann spielt sie nicht mit. Also es ist in jedem Fall, also die gehen auf Nummer sicher. Wenn sie auf dem Spielbogen stehen, dann auch nur, weil sie hundertprozentig fit sind. Und dann kommt der erste Freiwurf. Und es braucht für die beiden, Satu schießt den mit rechts, weil sie sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht getraut hat, ihre linke Schulter zu benutzen. Oft ist bei Schultersachen ja einfach alles, was über Schulterhöhe passiert, dann wird es richtig schmerzhaft. Das heißt, alles Dribbling, Ballhandling und so geht oft viel besser, auch noch ein Pass geht noch viel besser. Aber sobald du den Arm dann quasi hochnimmst, dann ist es unter Umständen wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Dann hat sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht End-One-Korbleger auch mit rechts gemacht. Und dann hat sie die ersten Freiwürfe mit rechts geschossen und dann war Frischi war fix und fertig. Und dann sickerte quasi erstmal so richtig durch, so was wir da gerade sehen. Was wir dann gesehen haben, waren 39 Minuten, glaube ich, und 30 Sekunden von Sato, die sich einfach da durchgewühlt hat. Ja, das war Wahnsinn.
Das war eine Heldinnengeschichte, die nicht nur sie geschrieben hat. Wir werden gleich mit einer anderen Heldin dieses Abends, dieser Nacht sprechen. Und genau in dem Moment, wo ich das sage, genau in dem Moment sehe ich, dass so gut wie Marie Gülich hier bei uns in der Leitung ist. Das ist ja wohl, also als wäre das nicht Sonntagnacht, deutsche Zeit muss man dazu sagen, schon perfektes Timing gewesen, Marie. Das setzt natürlich dem Ganzen jetzt nochmal die Krone auf. Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Ich hoffe, du kannst uns hören und sehen und herzlichen Glückwunsch zum olympischen Ticket.
Ja, hallo erstmal. Ich hoffe, ihr könnt mich hören.
Ja, wir hören dich. Wir hören
wunderbar
dich.
Können wir dich hören.
Ja, sehr gut. Das freut mich und vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
Wir haben geklatscht, obwohl Marie nicht da war. Wir hätten das
erklärungsweise wahrscheinlich. Wir machen das nochmal.
Oh,
oh ja. wir freuen Vielen uns, Dank. Dass du uns beehrst. Wir haben kurz hin und her geschrieben die letzten Tage, weil das ja, also wir fangen mal, also du bist eh müde, kaputt und so weiter und so fort und hast jetzt sofort wieder deinen gnadenlosen Alltag zu bewältigen und dachtest dir aber, in diesen gnadenlosen Alltag schiebe ich hier noch so ein paar Minuten mit diesen beiden Wahnsinnigen rein. Dafür nochmal ein imaginärer Applaus. Wobei, warte mal, ich habe doch hier sogar eine Sekunde. Ich habe doch sogar... Ich habe doch ihn hier sogar noch. Ja. Naja, gut, okay.
Perfekt.
Also, schieß mal los. Nimm uns mit rein in das, was ihr da erlebt habt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein physisches Basketballspiel gesehen habe. Wie viele blaue Flecken? Hast du deine blauen Flecken gezählt?
Ich habe ein paar, viele an den Knien, um ehrlich zu sein, und ein paar am Ellbogen und am Arm. Ich habe nicht gezählt, weil ich denke mir, ich nehme alle mit, hat sich gelohnt. aber ja, war wahrscheinlich eins der physischsten Spiele, die ich bis jetzt spielen musste. So. Also war auf jeden Fall eine Hausnummer, aber irgendwie hat es auch richtig Bock gemacht. So in dem Moment war man einfach so, egal was ich machen muss, ich mach's. So, und deswegen war es so in dem Moment einfach komplett egal, wie weh alles getan hat, sondern man hat einfach nur Bock.
Aber die Zuschauer, die es nicht gesehen haben, das war wirklich dreckig. Ich bin richtig aggressiv geworden zu Hause, Marie.
Oh, ja.
Wer war das, der deinen Arm brechen, die Lady, die deinen Arm brechen wollte?
Erika.
Mit so einem harmlosen Namen, die hat richtig sehr viel Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und du musstest auch, was hast du gespielt? Auch 39 Minuten, ne?
Am meisten hat sie gespielt.
Ja, 39 Sekunden Minuten. Länger als Tattoo oder so.
Genau, die beste Cross-Screen-Verteidigung, die ich je gesehen habe. Da hätte man auf jeden Fall, da kann man noch ein paar Clips rausschneiden. Da kann man das noch den jungen Herren und Mädels zeigen, was du da getan hast. Das war auf jeden Fall...
Vielen Dank.
War heftig. Benni, frag mal die richtige Fragen. Ich mumble und jumble das einfach nur vor mich hin.
Nee, also mir ging es ja genauso. Also wie gesagt, es ist ja mitten in der Nacht hier in Deutschland und ich kriege Aggressionen auf Brasilianerinnen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Also weil du diese eine Szene, die Per auch anspricht, ja, sie klemmt deinen Arm ein und ich dachte, oh Gott, jetzt ist ihre Schulter einfach gleich durch, weil du dich in dem Moment in der Drehung befindest. Dann kriegst du noch, wie war das, einmal Hinterkopf an deinen Kinn oder so? Also das war ja. Ja, wirklich nicht zu fassen, ey.
Aber ich glaube, also so das Physische, das mit dem Kopf, das passiert halt einfach. Und das
okay.
Also das sind einfach so Sachen, die passieren. Das mit dem Arm fand ich schon ein bisschen so, vor allem, ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, dass die so absichtlich so, zum Beispiel bei Satou mit ihrer Schulter, hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die so absichtlich so Schwachpunkte einfach attackiert haben. Und ich hatte meinen ganzen rechten Arm ja auch getaped, weil ich so ein bisschen was am Nacken und im Nerv in meinem Arm habe. Und deswegen musste das alles so ein bisschen getaped werden. Deswegen habe ich auch das Armsleeve. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, es war immer so, dann immer genau da. Und natürlich, wenn man dann so ein paar Wehwehchen hat, dann hat man natürlich auch immer... macht man sich ja natürlich ein bisschen mehr Sorgen darum. Und dann, dass das dann so der Fokus war, das hat mich halt auch genervt. Aber ich finde am Ende des Tages auch so ein bisschen die Aufgabe der Schiedsrichter, das so ein bisschen zu kontrollieren. Und
haben sie fast gut hingekriegt.
Ja, denke ich auch.
Fast, aber nicht fast. Erzähl uns was über die Kulisse. 10.000 Wahnsinnige, das hat sich schon übertragen, aber wie muss sich das erst in der Halle angefühlt haben?
Ich, Ich war am Abend davor, nach unserem Australien-Spiel, hatte ich noch eine Dopingkontrolle und war dann noch beim Serbien-Brasilien-Spiel ein bisschen in der Halle und saß dann da und die Atmosphäre war richtig einfach. Ich saß da und dachte mir so, morgen wird das genauso, nur noch viel krasser, weil Brasilien muss halt gegen uns gewinnen, um sich zu qualifizieren. Und da war die Stimmung, hatte ich schon Gänsehaut einfach nur beim Zuschauen. Und dann, als wir dann in dem Moment in die Halle kamen und das Spiel anfing, es war so unglaublich laut, aber die Stimmung war richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht, in dieser Halle zu spielen. Und irgendwie die Brasilianer sind ja auch so ein bisschen, die Musik war gut, die alle waren am Tanzen und am Singen. Und irgendwie die Stimmung war richtig gut. Also man hatte nicht das Gefühl, natürlich waren die alle für Brasilien, aber man war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so Hass gegen uns oder irgendwie eine sehr aggressive Stimmung, sondern es war super positiv. Und deswegen, es hat einfach richtig Bock gemacht. Ja.
Wie war es denn unmittelbar nach dem Spiel eigentlich? War mit den Brasilianerinnen, mit euren Gegenspielerinnen dann alles cool?
Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht mehr gesehen. Ich hab gar nichts mehr mitbekommen. Ich war einfach nur so, let's fucking go. Und ich glaube, wir haben ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt denen noch High Fives gegeben haben nach dem Spiel. Ich erinnere mich wirklich an kaum noch was, um ehrlich zu sagen. So, ich war also wie in so einem Film. Erinnere ich mich halt nur an diesen Moment, wo wir alle zusammen feiern und uns umarmen und glücklich sind. Und ich weiß nicht, ob wir denen irgendwelche High Fives gegeben haben oder wo die dann waren.
Ja, ich glaube,
ich habe die danach auch nicht mehr gesehen.
Ich glaube schon. Ich habe im Hinterkopf, dass es dann schon nochmal dieses Abklatschen irgendwie so gab. Und deswegen ist natürlich dann dieser widerliche Teil von mir, der dann doch irgendwie so ein bisschen eklig journalistisch ist, der guckt dann natürlich genau hin. Was ist da jetzt? Gibt es da noch irgendwie so einen kleinen Bump irgendwo oder sonst was? Ich glaube, da war dann alles okay.
Ja, also wenn dann, also würde ich mich glaube ich auch daran erinnern, wenn irgendwas schiefgelaufen wäre. Deswegen, ich glaube, es war alles okay. Ich habe die danach auch nicht mehr gesehen, auch im Hotel nicht gesehen. Die waren wahrscheinlich alle bei ihren Familien und Freunden. Und deswegen, ja.
Was ging danach bei euch?
Was haben wir danach gemacht? Wir waren, glaube ich, noch richtig lange in der Halle. Wir waren noch richtig lange in unserem Lockerroom und haben getanzt und gefeiert. Und natürlich, was man macht, einfach Coach mit Wasser nass machen. Solche Sachen. Und dann waren wir in einem Restaurant und haben in dem Restaurant gefeiert und getanzt. Ich glaube, ich habe auch noch nie in einem Restaurant getanzt und so laut Musik gehört, so selber Musik gemacht einfach. So, auch die Inhaber und die, die Bedienungen waren so, was passiert hier gerade? Also wir haben auch nur deutsche Musik gespielt.
Oh Gott. So,
und gegrölt und Hände in der Luft gehabt. Also es hat einfach richtig Spaß gemacht, auch einfach so diese ganzen Stress und Nervosität und auf einmal fällt einfach alles ab und man kann durchatmen und das war so, es hat einfach richtig gut getan, einfach mal so richtig ausgelassen zu feiern, ja.
Das klingt für mich nach einem typischen Per-Günther-Abend.
Was zu gewinnen und dann zu feiern, das klingt nach einem Per-Günther. Da hast du meine Karriere aber nicht besonders nachverfolgt. Nein, aber
einfach
es ist
jeden
halt,
Samstag, oder?
Ja, gut, das in jungen Jahren schon. Aber nein, es war ja wirklich knapp. Also ich habe das Ergebnis gesehen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Super Bowl geguckt. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und dann habe ich den Faden verloren. Aber es war ja richtig knapp. Ihr wart ja noch vier hinten. Ich glaube, mit einer Minute 50 zu spielen. Und dann natürlich auch Marie Gülich zwingt, glaube ich, was war das, ein Schrittfehler oder 5 Sekunden oder so? Ein fantastischer Defense.
Schrittfehler.
Sehr, sehr wichtig bei Ballbesitz Brasilien. Yes, yes.
Ja.
Und dann hinten, ja, also das war schon knapp in der Offensive, lief nicht mehr so viel und nur noch irgendwie an die Freiwurflinie gekämpft. Niara und Satu und so. Und deswegen, das sah dann irgendwie deutlicher aus, als es schon war. Irgendwie Mitte, drittes Viertel waren die Brasilianerinnen dann dran und dann war es schon echt Hut ab dafür, dass ja irgendwie auch nicht so alles funktioniert hat in eurem Spiel. Irgendwie auch viele Fehler noch auf beiden Seiten und dann einfach wirklich nur sich erkämpft, dieses Ticket, ja. Echt Gratulation. Hat echt Bock gemacht, dann noch zu gucken.
Marie, wie ist das eigentlich? Diese Situation hat man ja nicht so oft, dass man irgendwie weiß, okay, wir müssen, wenn wir schon verlieren, dann zumindest nicht mit maximal 7. Das ist doch weird, oder?
Ja, es ist komplett weird, aber ich muss sagen, dass es in dem Moment, wo wir dann einmal, glaube ich, waren wir mit 3 oder 2 hinten und es war auch nicht mehr so viel Zeit, hat das einem nochmal so ganz kurz so ein bisschen nicht so den Druck gemacht, wir müssen jetzt auf jeden Fall scoren. Mhm. Und ich glaube, das hat uns halt auch geholfen, so ein bisschen ruhiger zu bleiben und einfach einen klaren Kopf zu behalten, was jetzt gemacht werden muss. Wir wussten, dass wir auf gar keinen Fall ein Tie wollten, also auf gar keinen Fall Overtime oder Tie. Und entweder einfach verlieren, also mit weniger, also mit maximal 6, oder auf jeden Fall gewinnen. Und natürlich wollten wir auf jeden Fall gewinnen, weil dann fühlt sich alles noch so ein bisschen besser an, weil man es halt auch einfach geschafft, wirklich verdient hat und geschafft hat. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment war es einfach so, okay, wir sind jetzt 3 hinten, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir hatten, ich weiß, so 1:20 oder so, oder ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
Aber ihr wart es war sogar, dann so, wie gesagt, ihr wart auf jeden Fall 4 hinten und mit Ballbesitz Brasilien zweimal, ja.
Genau. Also das war schon, und war schon für uns war es dann so, ja, keine Dreier, das war, wir waren auch, jedes Mal, wenn wir zusammengekommen sind, keine Dreier, keine Dreier. Das war so alles, was wir gesagt haben, keine Dreier, kein Foul, wenn, wir hatten noch 2 Fouls, die wir halt geben konnten, das heißt, auf jeden Fall Foul on the floor und nicht beim Wurf. Und solche Sachen, aber ich glaube, es hat uns so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass wir verlieren konnten in dem Moment.
Ordnet das für mich beide bitte nochmal ein, was Satu da gemacht hat. Wir können jetzt auch, wir müssten eigentlich auch über Leonie noch sprechen, ja, 22-11 und dann kracht sie da auf den Rücken und plötzlich ist sie ein paar Minuten raus und ich werde noch nervöser und aber, also weil ich hatte mit Per angefangen schon darüber zu sprechen zu Beginn dieses Podcasts. Marie, nimm uns mal mit rein, als sich das dann so abzeichnete, okay, sie wird spielen, aber eigentlich ist sie nur eine halbe Satu.
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich es krass finde, dass sie überhaupt gespielt hat. Mit so einer Verletzung muss man halt auch einfach sagen, so Schulter, Wurfarm, dass man dann sagt, ey, ich mach das jetzt, ich zieh das durch. Und dass sie das gemacht hat, einfach ihren Körper wirklich geopfert hat in dem Moment, muss man wirklich dazu sagen. Ich meine, wir haben alle unseren Körper geopfert, aber ich meine, mit so einer Verletzung, man weiß halt nicht, wenn noch irgendwas Schlimmeres passiert, kann halt auch einfach Season-Ending sein, so. Und dass sie das gemacht hat, das ist halt einfach schon für mich so ein Zeichen, dass sie einfach all-in ist und auch das auch wirklich bei Olympia und auch bei der Natsu dabei sein möchte. Und ja, ich meine, die hat einfach krass einfach durch ihren Schmerz durchgespielt. Ich meine, manchmal im Spiel haben wir uns angeguckt und ich habe sie einfach angesehen und ich dachte so, oh mein Gott. Und wir haben vor dem Spiel schon gesagt, Satu, wir versuchen dir die Leute vom Hals zu halten, aber es ist ja fast unmöglich. Ja. Und deswegen, ich fand es einfach eine krasse Leistung von Leo auch, einfach wie die beiden uns wirklich auf ihren Schultern getragen haben in der Offensive. Wir haben halt wirklich kein schönes offensives Basketballspiel gespielt. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Zeit, um halt wirklich als Team offensiv so on the same page zu sein, dass wir alle, der Ball ein bisschen besser float und alles. Aber die haben uns wirklich getragen.
Also was ich auch krass finde, ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Leute, die so in Satus professionellem Umfeld sind, ihr davon abgeraten haben werden zu spielen. Also das ist dann, da ruft dann, was ich, ein Berater an, ein Agent an, die WNBA-Franchise, so. Alle sagen dir, spiel nicht, mach das nicht, weil das ist schon, wie gesagt, das ist jetzt nicht was, wo man sagt, das sind jetzt einfach nur Schmerzen, das kann nicht schlimmer werden. Das ist in einem Gelenk, gerade in einem Bänderapparat so, das ist schon ein Risiko, das sie aufgenommen, also auf sich genommen hat. Und sie dann auch so kämpfen zu sehen, ich kenne sie ja nicht so gut, aber dieses Spiel hatte man auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu erleben, was sie ihren Gegenspielerinnen manchmal so erzählt, so was sie für eine Toughness bringt.
Ja, wir brauchen das auf jeden Fall
in die Gesichter von den Gegenspielern. Also das ist genau, wenn man eben in Brasilien, gegen Brasilien und dann nach dem And-One gibt es ein paar Worte für sie. Wenn jemand an ihrer Arm zieht, dann gibt es ein paar Worte für sie. Das ist schon, das ist krass, so jemanden dann in den Reihen zu haben. Und wie gesagt, ich glaube, dass solche Momente, die Ladies jetzt mit Blick auf nicht nur auf die Olympischen Spiele, aber eben auch auf die EM25 und WM26, da werdet ihr ewig von zehren, ja, das ist schon echt, also ich habe jemanden getroffen vom DBB hier in Hamburg und der hat mir erzählt, so das und das ist los und ich dachte so, fuck, jetzt ist Satu einmal da, jetzt wird der Verein sie nie mehr gehen lassen, so, keine Ahnung, jetzt wird es eng mit den letzten beiden Spielen. Und ich habe schon richtig so, du siehst schon vor deinen Augen irgendwie alles, dieses ganze Momentum, was jetzt irgendwie in der Mannschaft steckt, so ein bisschen irgendwie aus dem Fenster rauschen. Und dass sich das jetzt nicht nur geklappt hat, sondern wirklich jetzt nochmal so eine riesige positive Erfolgsgeschichte ist, das ist echt cool, ja.
Eine der größten Leistungen aller Zeiten für eine deutsche Basketballnationalmannschaft, männlich, weiblich, vollkommen egal. Ich habe hier, was habe ich hier stehen? Die Schulter der Nation, die einarmige Banditin, the German Queen. Ich habe hier, baut ihr eine Statue, nennt eure Töchter Satu, was auch immer. Ja, einarmige Banditin gefällt mir, glaube ich, am besten. Weil Per es gerade angesprochen hat, Marie, beschreib einfach mal, was das jetzt auch für euch in dem und in dem Zyklus, in dem ihr gerade seid, in dieser Zusammenstellung, mit diesem Timing, was das bedeutet, dass ihr das jetzt geschafft habt mit auch den Turnieren, die Per auch gerade gesagt hat, die dann danach auch noch warten.
Also erstmal hoffe ich, dass das für den deutschen Basketball, also vor allem für den Frauenbasketball, ich meine, die Männer haben es letzten Sommer einfach gezeigt, wie man es macht, fand ich. Also das Turnier hat richtig Bock einfach gemacht zu gucken und dann, dass sie es auch einfach die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach nachziehen können und zeigen können, okay, Frauenbasketball in Deutschland kann erfolgreich sein, wir können erfolgreich sein und dass wir halt einfach junge Mädels und einfach Frauen auch einfach inspirieren, dabei zu bleiben und dran zu bleiben und auch einfach Spaß am Basketball zu haben. Und ich glaube, für uns Athletinnen ist es einfach so ein Dream come true. Weil, also ich meine, ich habe das schon oft in anderen Interviews gesagt, ich hätte mir niemals ausgemalt, dass ich jemals bei Olympia überhaupt dabei sein werde. Einfach weil die Geschichte vom deutschen Frauenbasketball einfach nicht so, das einfach nicht vorgibt. Und deswegen ist jetzt für mich auch einfach so, wir waren jetzt bei der EM und selbst bei der EM war ich so, wir haben uns jetzt dafür qualifiziert, für die Quali, aber war jetzt auch nicht irgendwie so real. Dann waren wir auf einmal in Brasilien und dann saßen wir gestern noch irgendwo auf dem Boden in Belém in Zimmern und haben darüber geredet, wie krass das jetzt einfach ist, dass wir bei Olympia sind, aber trotzdem ist es noch nicht so greifbar. Und ich glaube jetzt für die Zukunft, dass die ganzen Turniere anstehen, auch in Deutschland, es ist einfach unglaublich hilfreich für uns, auf diesem Level zu spielen und zu competen und diese Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, wir werden jetzt noch, Australien war einfach schon ein Spiel, wo das uns einfach gezeigt hat, okay, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Es war einfach ein Reality-Check für uns und dass wir jetzt bei Olympia gegen solche Teams weiter competen können, dann EM, WM, ich hoffe, dass es uns einfach die Möglichkeit gibt, zu wachsen, besser zu werden und dann halt auch wirklich oben mitspielen zu können.
Darf ich dich fragen, wenn du jetzt an die Olympischen Spiele denkst oder an Paris und du freust dich so kuchendiagrammmäßig, ist es für dich eher die sportliche Herausforderung? Ist es mehr so olympische Dorf und du sitzt in der Mensa und da kommen die Superstars rein und du nickst denen lässig zu, weil ihr seid irgendwie alle auf einer Augenhöhe? Oder ist es Paris und andere Wettbewerbe und so das ganze Gefühl? Oder kann man das noch gar nicht so richtig, oder was glaubst du, was dich da am meisten freut?
Ich glaube so alles. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, so die Eröffnungsfeier, denke ich halt so voll viel drüber nach, ja, einfach wie die ganzen Athleten so reingehen und ich weiß, das sieht man ja einfach alles immer nur im Fernsehen so und dann einfach auch, also der Gedanke einfach so dabei sein zu können und so hinter den Kulissen zu sehen, was alles passiert und das ist halt sowas für mich, wo ich einfach gerade so bin, wow. Crazy. Ja. Und dann weiß ich gar nicht so genau, was mich erwarten wird. Also die Olympischen Spiele in Paris sind ja ein bisschen anders strukturiert, weil wir sind ja erstmal in Lille mit Basketball. Das heißt, wir sind ja auch erstmal gar nicht in diesem traditionellen olympischen Dorf.
Ja.
Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, natürlich bin ich dann so ein bisschen, boah, wir müssen auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen, damit ich da hinkomme.
Ja, klar.
Komm. Weil man hat ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie das, was einen so, einfach diese krassen Athleten zu sehen und einfach dann vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, die competen zu sehen. Das ist halt sowas, was mich halt auch wirklich, irgendwie motiviert, dann auch auf jeden Fall da zu sein, aber dann natürlich die Competition selber an sich auch. Also ich habe richtig Bock, einfach Basketball zu spielen mit dem Team. Mir macht die Nazio so viel Spaß. Wir machen die Frauen da einfach richtig viel Spaß, einfach das Team, unsere Kultur als Kulturteam, das ist einfach, deswegen ist das so ein Herzding für mich auch, ja.
Und das Schöne ist, das Geile ist, viele kleine Maries, Leonies und wie sie nicht alle heißen, ja, werden zugucken, die irgendwie so einen kleinen Spark für Basketball haben und das ist doch eigentlich das Geilste daran. Du hast es vorhin gesagt, dass einfach kleine Mädels sich das angucken werden und dann haben halt Role Models, an denen sie sich orientieren können. Das ist doch perfekt eigentlich.
Auf jeden Fall. Also ich hatte das auch die letzten Sommer immer, wenn ich war dann zum Beispiel in den Hamburg Towers mal im Camp und dann sind da immer nur so 3-4 Mädels und manchmal die Jungs, die dann so im Camp sind, die kennen natürlich immer nur die Männer und dann auf einmal sehen sie halt so, boah, es gibt ja auch Frauen, die Basketball spielen und auch erfolgreich sind. Und das finde ich halt cool, dass dann auf einmal so das Interesse entsteht und die auf einmal so fasziniert sind und inspiriert. Und das finde ich halt auch richtig cool. Und ich hoffe, dass es einfach weiter so ist, dass halt viel, viel mehr Mädchen auch in diesem Camp sind und viel mehr Mädchen Bock haben, einfach eine Woche Basketballcamp einfach zu machen. Das fände ich halt richtig cool. Ja.
Ich kann nur so viel sagen. Vielen Dank für diese Sonntagnacht. Obrigado, wie der kleine brasilianische Teil von mir sagen würde. Es war fantastisch zu sehen. Es war nervenaufreibend, natürlich nicht halb so sehr wie für euch. Und nochmal an dieser Stelle, Ehre wem Ehre gebührt. Marie Gülich, hier bei uns bei Abteilung Weltmeister. Wir freuen uns sehr auf euch bei den Olympischen Spielen. Danke für deine Zeit.
Danke euch.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss. Ach, Günni, ist das nicht herrlich? Wir haben ja sogar noch die glänzenden Augen gesehen, ne?
Ja, voll. Marie war auch echt jetzt toll, dass sie Zeit für uns hatte. Man hört das noch so richtig, dass das noch so brüht, einfach diese Brüh im Glanze, diese Freude. Das ist schon cool. Aber wir müssen noch einmal, glaube ich, der Vollständigkeit halber, also auch Geisel Söder hat ein gutes Spiel gemacht, Wilke hat einen wichtigen Dreier getroffen gegen die Zone. Svenja Bunkos sowieso super wichtig für die Mannschaft. Also das ist schon klar, also nach so einem Tag kann man irgendwie an Sattung nicht vorbei, aber wie gesagt, auch Leonie Fibi sowieso, deren ich bin ja der offizielle Fahrer, der Kapitän des Hype Trains. Von daher, das war schon, aber trotzdem, das war eine coole Teamleistung irgendwie und da steckt schon viel drin, wahnsinnig.
Es war am Ende, das ist ja so wild, ne? 7er Rotation, 4 Minuten von Greinacher und dann halt wirklich die Dame, die ihr gerade bei uns gehört habt, 39-19.
Vor allem im dritten Spiel in 4 Tagen unter den Voraussetzungen und dem physischen Spiel, also die Brasilianerin, wer es nicht gesehen hat, auch eine große, also quasi alle ihre guten Spieler oder super physische Centerin, auch eine langjährige WNBA-Spielerin dabei und unglaublich physisch, ja. Und Maries Hauptaufgabe war da wirklich eben dagegen zu halten. Das hat sie hervorragend gemacht, wie gesagt, oft Post-Touches einfach verhindert direkt, verteidigt 4 oder 5 Assists hatte sie. Was halt auch wichtig ist, weil sie hat das jetzt auch nochmal gesagt, das war nicht hübsch und das ist nicht im Moment auch noch nicht so hübsch, nicht nur durch zufällig, sondern eben auch, weil es für sie eine große Aufgabe sein wird oder für Coach Tomaitis, das so ein bisschen alles in die richtigen Bahnen zu bringen. Du hast eben, es überschneidet sich alle so ein bisschen die Skillsets. Am besten werden sie sein, eben wenn Satu mehr kreiert oder auch für andere viel kreiert. Sonst eben, es ist viel, wollen sie den Ball an ähnlichen Stellen, es ist dann viel Post-Up und so. Und Marie ist bisher auch jemanden, die dann deutlich weniger Touches hat als normalerweise. Und dann, wie gesagt, wenn sie dann eben auch Playmaked oder dann eben einfach hart verteidigt und so, das wird es dann genau auch fordern. Und ansonsten brauchst du offensiv, brauchst du einfach Trainingseinheiten. Das ist genau das. Da ist nochmal ein Meter Space, besseres Spacing hier, ein besseres Spacing da, da ein besserer Block. Und dann, da ist schon viel Arbeit, dass du eben das maximierst, was sie an Potenzial haben. Das ist nicht kein natürlicher Fit, wo du einfach sagst, den 5 gebe ich jetzt einen Ball und dann gehen sie raus. Und dann, nur weil sie alle gleichzeitig auf dem Feld sind, wird das schon passen. Ja. Das mal gucken.
Ich glaube, es hat gerade bei dir geklingelt, es wollte jemand den Skalp von Camila Cardoso vorbeibringen. Ah, kleiner Spaß am Mann. Also nochmal, du hast recht. Satu Sabali, Alex Wilke, Teresa Simon und Jenny Crowder, die gar nicht gespielt haben. Niara Sabali, Marie Gülich, Leonie Fiebig, Sonja Greinacher, Luisa Geiselsöder, Alina Hartmann, Svenja Brunkhorst, Lina Sonntag. Das sind die Namen, die unsere Gesichter alle ein bisschen strahlen lassen. Es wird übrigens interessant, ne? Weil sowohl Sonja Greinacher als auch Svenja Brunkhorst ja auch noch 3x3 spielen werden und Chancen auf Olympia haben. Und dann müssen wir mal gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf Guard so peppig besetzt sind, dass wir einfach eine Svenja Brunkhorst beim 5 gegen 5 nicht gebrauchen können. Und sie hat irgendwie, glaube ich, in einem Interview, was ich gesehen, gehört, gelesen, da weiß ich gar nicht mehr genau, gesagt, wenn das passieren sollte, sie weiß auch noch nicht, was man dann macht.
Dreckig wird es natürlich, wenn 3x3, ist das auch in Lille oder ist das in Paris? Wenn sie dann sagt, ciao Ladies,
ich bin schon mal im Dorf. Also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es nicht dadurch, so wie diese Turniere gestaltet sind, du kannst nicht beides machen. Ja, ja. Das geht auf jeden Fall schon mal safe gar nicht. Mal gucken. Aber wir wollen jetzt hier überhaupt nicht in irgendwie so eine Richtung abdriften, sondern es bleibt erstmal, der Hype-Train bleibt am Laufen. Günni, was haben wir heute noch so vor? Es ist ja gerade Euroleague-Pause. Wir werden nachher, haben wir noch Marco Pisic hier bei uns an der Strippe vom frisch gebackenen Tabellenführer FC Bayern Basketball. Heute gönnen wir uns richtig, was die Gäste und Gästinnen angeht. Aber wenn wir gerade beim Thema DBB sind, lass uns doch vielleicht mal kurz, weil wir ja in der kommenden Woche auch bei uns die EM-Qualifikation übertragen. Du wirst ja auch involviert sein in die Sendung. Cool. Kommende Woche Donnerstag in Ludwigsburg gegen Montenegro und dann Sonntag auswärts in Bulgarien machen wir zu beiden zusammen, alles live und kostenlos bei Magenta Sport. Und ich würde mit dir gerne einmal über den vorläufigen 17er-Kader sprechen.
Fliege drüber.
Und ich lese einmal kurz die Namen vor, für alle, die es vielleicht nicht komplett drauf haben. Und dann würde ich von dir vor allem gerne wissen, was ist eigentlich die stärkste 5, die wir daraus generieren können? Leon Kratzer, Wobo, Oscar da Silva, Johann Grünloh, Christian Senkfelder, wenn wir mal bei den ganz Großen anfangen. Luis Olindi, Jan-Niklas Wimberg, David Krämer. Die Guards, Nick Weiler-Babb, Nelson Weidemann, Jacob Patrick, Lukas Wank, ja, mit so einem Sternchen, kann auch mal Forward spielen, Jonas Matisek, Malte Delo, Justus Hollatz, Bennett Hund und Ivan Katschenko. Das heißt, zwei Weltmeister mit drin. Was wäre die natürlichste, die stehen bei einem engen Spiel am Ende auf dem Feld?
Also ich habe es leider nicht vor mir, from the top of my dome, wie die Rapper so schön sagen, sage ich mal Hollers auf der 1, NWB auf der 2, Krämer auf der 3 und dann das Silva und Oscar? Kratzer, würde ich sagen.
Oh, das steht hier bei mir genauso, also from the top of your, was, Dome sagt man? Ja. Da bin ich einfach raus bei denen.
Also, das ist erstmal so. Ich glaube, dass wenn Coach Günni würde im Zweifel vielleicht auch Senkfelder auf die 4 und das Silva auf die 5, wenn wir Buckets kreieren wollen. Ja, also das wäre wahrscheinlich je nach Matchup das, was ich mit die Jungs, mit denen ich rausspazieren würde. Aber erstmal natürlich vorneweg als Starter Kratzer gleich um Physis, darum da gleich was zu etablieren, zwei drei Offensiv-Rebounds zu holen. Aber ich hätte auf jeden Fall ein Auge auch auf Senkfelder auf der 4.
Ich finde es auf jeden Fall cool auch, dass Katschenkov, dass Grünloh mit am Start sind. Wir müssen mal gucken. Olindi ist ein bisschen komisch, weil der ja gerade jetzt erst überhaupt mal wieder auch mal sich in einer Halle aufhalten kann. Ja. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn der überhaupt in irgendeiner Art und Weise sportlich da irgendwas mitmachen kann. Aber klar, also da haben wir ja auch, erinnere dich mal, ne, vor der WM haben wir auch drüber diskutiert. Schafft der vielleicht den Cut, weil er im Team auch nochmal was anderes gibt?
Ich hatte den jetzt
gibt,
gar
ne?
nicht drin. Also ich weiß, ich habe den Namen natürlich auch gelesen. Ich habe den jetzt auch, ich habe ihn nicht aufgestellt. Weil das jetzt einfach auch
fit
zu...
Muss.
Ja, genau, weil er irgendwie das... das war jetzt alles auch so ein bisschen mysteriös. Wie gesagt, man hatte jetzt so vorsichtige, positive Meldungen auch wieder gehört aus Berlin. Aber ja, auch mit Blick auf Pokalfinale, oder Final Four, wer weiß. Mhm. Also ich glaube, also ich habe jetzt noch nichts Aktuelles zumindest.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, um das nochmal kurz unterm Strich zu sagen, und nicht nur, weil wir die Spiele übertragen, das ist eine Mannschaft, die kann in der Zusammenstellung auch richtig Bock machen. Also es ist doch super, dass jetzt Oscar sich dann da, dass Oscar da mal zur Arbeit gehen kann auf groß.
Ja,
ne?
Vor allen Dingen, das ist eben auch das Ding. Das war für mich das Überraschendste oder das Interessanteste, einfach, dass das ist ja schon ein klares Zeichen von ihm. Das ist einfach, der spielt beim FC Barcelona, er hat Spiele ohne Ende. Er hat im Sommer mehr Pause gehabt als die Nationalspieler, weil er am Ende hat er vielleicht noch ein, zwei Wochen mehr gehabt, aber das ist eine Riesenbelastung, es ist wieder viel, er spielt mehr Minuten, er ist jetzt selber nicht in den letzten Wochen, er hat jetzt ein tolles Spiel gemacht gegen Alba, aber vorher ging die Formkurve so ein bisschen nach unten, was offensive Sachen zumindest angeht. Und der kommt, das ist schon ein kleines Signal Richtung, Richtung Coach, Richtung DBB, dass er so schnell wie möglich in diesen Kader vordringen will, eindringen will, weil unter normalen Umständen ja, sind die Euroleague-Spieler, wenn sie es nicht müssen, irgendwie, oder in meinem Kopf war es eben oft immer so, ich bin noch irgendwie in den alten Raster, das sagt, boah, dann mache ich lieber 2-3 Tage frei. Das ist schon eine Ansage von ihm, dass er kommt.
Mhm. Und wir wollen Grammy Scorn sehen. Ich habe nochmal geguckt, dass irgendwie in Granada der Dreier fällt noch nicht so richtig bei ihm.
Ja, überraschend, ja.
Ja, das aber dann, also ich meine, wann, wenn nicht einfach mal ein bisschen zur Nationalmannschaft und da platzt dann der Knoten und dann wird in den 5 Ligaspielen danach, gibt es eine schöne 40%-Quote. Also, das ist der kleine Blick in Richtung des DBB-Kaders, wie gesagt, die EM-Quali live und kostenlos für alle bei uns bei Magenta Sport. Und du hast es top vor angesprochen, dann hüpfen wir da rein, oder?
Hüpf rein, Benjamin.
Also ich in so einem klassischen einfach nur Nase zugehalten und einmal hochgesprungen und dann du machst den eleganten Kopfsprung, den ich irgendwie nie so richtig beherrscht habe.
Nee, ich habe auch einen ganz schwachen Körper. Also ich hab den immer regelmäßig überall runter gemacht, aber man dir tat immer dahinter der Kopf weh. Ich breche die Oberflächenspannung nicht gut genug mit meinen Händen oder ich habe den nicht hoch genug. Es ist ein Trauerspiel. Ich habe auch keinen schönen Panther, keinen Auerbach, nichts von dem geilen Scheiß. Ich bin ja, immer so.
Da sehen wir beide dünn aus im Freibad. Das ist also echt schwach. Ich habe hier übrigens noch einen Screenshot. Ich muss mal ganz kurz. Ihr könnt ja, und ich freue mich, wenn ihr das auch macht, Spotify-Bewertung, Apple-Bewertung. Am liebsten sollte euch das hier gefallen. 5 Sterne natürlich. Und da, bei Apple kann man Rezensionen hinterlassen, Günni. Und ich bin gestern über eine gestolpert von Elke aus dem Januar. Und das ist cool. Sie hat erstmal 5 Sterne gegeben und die Überschrift ist super unterhaltsam, blablabla. Aber jetzt kommt die Rezension. Ich zitiere mal kurz. Leider scheint seit kurzem dieser Podcast von Apple als anstößig bewertet zu werden und kann deswegen bei mir in der Apple Podcast App nicht mehr abgespielt werden, da ich ein Firmenhandy habe, was von Admins verwaltet wird, sodass ich die Beschränkung nicht ausstellen kann. Es wäre also cool, wir müssen uns jetzt mal darum kümmern. Ich weiß nur nicht, warum Apple unseren Podcast als anstößig ansieht.
Das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das von der Konkurrenz, ob wir da gemeldet wurden, aber eigentlich sind wir alles befreundet. Wir lieben ja auch die anderen tollen deutschen Basketball-Podcasts. Ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das Kearney war vielleicht.
Grüße gehen raus, Shoutout an den Corndog. Aber da habe ich also gestern echt nicht schlecht geguckt und dachte mir, also ich höre ja nun eigentlich auch immer rein, wenn Basti und du am Start sind und dachte mir, was haben die Pfeifen gemacht, dass ich es nicht gehört habe? Nö.
Anstößig vielleicht, weil schlecht vorbereitet, aber
Oh, das wäre stark. Apple meldet diesen Podcast als schlecht vorbereitet. Kriegst du so ein Label drauf und dann müsste man, kann man sich überlegen, ob man den hören will oder nicht. Okay, komm, wir machen beide den schlechten Körper. Samstag, Sonntag, Top 4 Pokal in München. Die Halbfinals Bamberg gegen Bayern und Alba gegen Ulm. Und gewinnen wird?
Ja, also die Makrolage ist wie folgt. Ich glaube, es gab 4 Spiele untereinander. Also der FC Bayern hat 4 Spiele gemacht gegen die Teilnehmer. Und das knappste Spiel, in Anführungszeichen, war das Spiel gegen Ulm. Das haben sie mit 15 Punkten gewonnen. Das waren jetzt auch jüngere Ergebnisse. Wie gesagt, sie haben Alba abgefiedelt in Berlin. Das Spiel haben wir zusammen gesehen. Bamberg abgefiedelt mit 22 zu Hause. Ulm recht deutlich geschlagen, sie sind zu Hause, wie gesagt, sie sind gesund, sie haben, glaube ich, auch so ein ganz gutes Moment erwischt, sie hatten diese Nahtoderfahrung in der Euroleague, haben dann aber jetzt bei Partizan gewonnen, haben Baskonia zu Hause geschlagen, sie haben in der Euroleague, und das nehmen wir das jetzt mal so als Gradmesser, was sie so tun, sind sie 7-5 zu Hause, also sind wirklich, also nicht in der Macht nicht, aber natürlich verhältnismäßig deutlich besser. Wenn man zum Beispiel sich Berlin anguckt, die sind auswärts 1-12. Also da muss man jetzt kein großer Magier sein, um erstmal sagen, dass Bayern München da schon recht deutlich favorisiert ist. Da gibt es natürlich jetzt viele Variablen. Du kannst mit Bamberg den neuen Trainer reinwerfen. Für mich ist trotzdem, wäre es eine Riesenüberraschung mit dem Kader, wenn es gefährlich werden würde. Auch bei dem Spiel war es so, München hat sich viele Vorteile rausgearbeitet, gerade auf der 3 in Post-Up-Situationen, auch mit Ibaka. Francisco war nicht zu verteidigen. Francisco ist jetzt nochmal für mich ein Stück besser oder also ist brutal, wirklich im Flow. Ne? Francisco ist ein schwieriges Matchup für Bamberg gewesen. Für Berlin sowieso, da haben wir ihn gesehen, dass er da quasi alles gemacht hat, was er wollte. Von daher, ich würde fast sagen, für mich ist es natürlich München, wie für alle wahrscheinlich München der klare Favorit. Die Mannschaft, die sie am ehesten schlagen könnten, wäre für mich Ulm. Einfach, weil das Matchup ein bisschen anders ist. Für mich offenbart oder legt einfach der Münchner Kader die Schwächen im Berliner Kader zu stark offen. Und guter Punkt. Für mich ist tatsächlich dann eher Ulm, das nicht unbedingt heißt, dass Ulm die zweitbeste Mannschaft ist. Ich auch nicht unbedingt bedeutet, dass Ulm favorisiert ist im Halbfinale gegen Berlin. Aber wie gesagt, Marco-Lage ist einfach München 1 und am interessantesten für mich wäre München-Ulm im Finale.
Ja, also bei Bamberg, du hast es gesagt, ne? Oren Amiel nicht mehr da, jetzt Arne Woltmann und Stefan Weißenböck am Ruder, jetzt hat man mal relativ deutlich gegen Heidelberg gewonnen, also auch ja. Ein Spiel noch in dieser Konstellation gehabt vor der Pokalnummer und die Bayern eben auch in der Liga jetzt 12-mal in Folge gewonnen, Tabellenführer und so, also Bamberg braucht da schon komplett eskalierende Copeland, Nelson ja. Und wie sie alle heißen. Also das ist wirklich so ein ganz klassisches Spiel, wo du sagst, jeder aus der Rotation muss super viel in den Topf reinkippen. Damit's.
Ja, dann wäre jetzt so ein Szenario, hast du wirklich, Alter, du hast dieses Championship-Pedigree mit Patrick Heckmann, mit Tada, vielleicht, die haben so ein bisschen Junk-Defenses auch probiert unter dem alten Trainer, dann mal, du spielst vielleicht mal ein bisschen Zone oder switcht alles weg, was du wahrscheinlich sowieso recht früh machen wirst, weil sonst auch gerade für Stanić dann ein Francisco, der für alle schwierig war, da wird im Pick-and-Roll ist, dann wird es dann noch schwieriger. Und München trifft nichts von außen, irgendwie mal so, da gibt es irgendwie ein grobes Szenario und Copeland dreht durch. Aber das, ja, das besteht natürlich im Pokal, aber das würde mich wirklich sehr überraschen. Und das Halbfinale ist natürlich Ulm-Berlin total spannend. Wir haben zwei Spiele gesehen, auch da irgendwie große Swings. Das Spiel, das kürzliche Spiel, eben Ulm mit einem Raketenstart, aber eben auch mit vielen Minuten für junge Spieler, mit einer kürzeren Rotation, kein Nunez. Und dann dreht Berlin das Spiel im zweiten Viertel. Und für mich ist Nunez der absolut entscheidende Spieler in der Serie. Er hat 17 und 10 schon wieder in dieser Saison gemacht, in dem Aufeinandertreffen, in dem er gespielt hat, in Ulm, was Ulm gewonnen hat. Was auch ein bisschen deutlicher wirkt, das Ergebnis. Also das war ein Run am Ende. Berlin war auch deutlich vorne noch im dritten Viertel. Aber hinten raus einfach ein verrückter Run wieder von Ulm. Aber Nunez ist der Spieler, der González Verteidigung regelmäßig auseinandernimmt. 17 und 10 diese Saison. In der Playoff-Serie war es für mich ein bisschen seine Coming-out-Party. Auch wenn er nur 5 oder 6 Punkte im Schnitt gemacht hat, hat 7 Assists geaveraged in 20 Minuten. Weil er einfach diese spanischen Reads, dieses ganze, diese Verteidigung, dieses die Pick-and-Roll-Defense ist soft oben direkt am ballführenden Spieler und dann guckst du so ein bisschen, dass du die Fenster zumachst und so ein bisschen von der Strongside hilfst und oder mal verwirrst. Natürlich ist ein Team, man kommt mal hart raus und so. Und Nunez liest diese Sachen einfach wie ein offenes Buch. Also es gibt keinen Stress. Wie gesagt, letztes Jahr in 20 Minuten im Schnitt 7 Assists in den Playoffs und das war noch ein anderer Berliner Kader. Das gibt dir da eine Orientierung, ja. Jetzt wird Tommy Klepper zu Hause denken, er hätte das doch genauso geil gelöst. Er hat auch 10 Assists gehabt im letzten Spiel. Da sage ich einfach nur, halt dein Gosch. So, halt dein Gosch. Boah.
So. Da musst du aber nochmal ran an das Österreichische.
Das hat er nicht geschafft. Da bin ich eigentlich auch stolz drauf, dass er es nicht geschafft hat, in meinen Kopf zu kommen.
Der nicht, Hanebeck nicht.
Nee. aber ja, das ist wirklich die Personalie, die einen Unterschied macht. Die Pick-and-Roll-Defense natürlich wird gegen ihn oder wie sie ihn kontrollieren, das wird für mich der entscheidende Faktor sein. Und da kann man auch rumdoktern. Ja, erstes Spiel noch ohne Center, zweites Spiel, keine Ahnung, Ulm mit einer kurzen Rotation. Und ich glaube, dass Ulm so ein bisschen das Problem hatte, dass sie einfach in Burg haben sie es zum Beispiel, dann war so ein bisschen Do-or-Die-Format und da haben sie nochmal ein anderes Level erreicht. Sie haben jetzt viele Spiele gemacht mit vielen Minuten für die Youngster, dann irgendwie knappe Spiele verloren und so. Und ich glaube, deswegen verzerrt das so ein bisschen, wie gut sie sind, wenn sie mehr oder weniger komplett sind. Auch wenn sie immer noch ihr Shooting Guard fehlt, ihr nomineller Starter. ich glaube, die sind, ist die Mannschaft, die du jetzt einfach nochmal 10% besser sein wirst, wenn die Rotation ein bisschen kürzer sein wird, wie Gavel das gecoacht hat in den Playoffs oder eben dann in Situationen, wenn sie wirklich gewinnen müssen. Von daher, ja, mal gucken.
Das Spiel vor 10 Tagen, da war Alba auch noch ohne Thiemann, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Genau, ja. Der wird natürlich jetzt auch nochmal ein Faktor sein. Und, wie sagst du immer so schön, da ist schon auch Juice drin, ne? Also du hast diese Nummer da gehabt mit dem Disqualifizieren in dieser Tritt von Dadier. Dann gab es auch noch ne, technisches Foul gegen die Oma Bank. Die waren unzufrieden mit Schiri-Pfiffen. Dann hast du eben, was du auch gesagt hast, diese Playoff-Serie und ein paar sind nun mal noch übrig. Ja, die vergangenes Jahr da aus Alba-Sicht 1-3 rausgegangen sind im Viertelfinale und ein paar bei Ulm auch. Das heißt, die Konstellation, die verspricht schon auch hier und da mal so ein bisschen Grittiness.
Die eine oder andere Nicklichkeit. ja, umso besser. Das ist ja, das läuft alles. Das sind natürlich auf beiden Seiten viele Sportsmänner. Deswegen bedeutet, wenn es richtig hitzig wird, bleibt das immer noch im Rahmen. Das ist sehr wichtig. Aber das gefällt mir natürlich, also das gehört dazu. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass immer so ein bisschen Animositäten heranwachsen, dann soll man die tunlichst züchten und so ein Pokalhalbfinale, das ist eine fantastische Möglichkeit, dass es da sich noch ein bisschen zuspitzt, diese Lage.
Also gucken wir uns natürlich an und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break und sind dann gleich mit Marco Pesic, der hat ja da vielleicht auch ein bisschen was noch zu beizutragen, wieder zurück.
So wie ich ihn kenne, wird er gleich die Favoritenrolle weit von sich weisen.
werden wir ihn fragen. Da ist er, wir sind wieder zu dritt. Wir begrüßen bei uns hier bei Abteilung Weltmeister Marco Pesic. Einen schönen guten Tag.
Servus aus München, hi.
Und wahrscheinlich in, doch Marco, ganz guter Laune, oder? Top 4 in eigener Halle vor der Brust, da reden wir gleich drüber, aber frisch gebacken Tabellenführer, das Topspiel gegen die Chemnitzer gewonnen. Nimm uns mal da nochmal gerne mit rein in diese Partie aus eurer Sicht.
Also wir haben erstmal riesengroßen Respekt an Chemnitz. Die Art und Weise, wie sie spielen, wie die gecoacht sind, mit welcher Genauigkeit und welcher Härte im Sinne physischen Härte, die ich mag, also nichts, was jetzt negativ sein sollte, sondern eher positiv. Also es war wirklich wie ein Euroleague-Spiel, hat sich das angefühlt. Natürlich von der Bedeutung des Spiels, aber auch von der Art und Weise, wie Chemnitz spielt. Und ich habe während dem Spiel gedacht, ey, pass auf, es ist eigentlich kein Bundesliga-Spiel, sondern ein Euroleague-Spiel von dem ganzen Setup und der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Wir waren nicht gut gestern. Okay, man kann mit einer Gehirnhälfte waren wir wahrscheinlich ein bisschen beim Top 4. Das ist immer, mein Per kennt das, dieser Spieltag. Letztes Jahr haben wir gegen Hamburg mit über 20 Punkten verloren, weil die Hälfte der Mannschaft irgendwo schon in Oldenburg war. Mit dem Kopf und die zweite Hälfte, Gehirnhälfte war ein bisschen müde, weil wir haben Belgrad, dann Reise, dann nach Weißenfels Reise und so weiter. War nicht einfach. Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel irgendwie am Schluss zu gewinnen, durch sicherlich auch individuelle Qualität. Aber was wir jetzt wissen ist, dass die Bundesliga, also nochmal subjektive Meinung von mir, dass die Bundesliga ein Meisterschaftscontender hat. Das ist sicher. Also wenn du Meister werden willst dieses Jahr, dann wird es sicherlich nicht nur über Alba oder Ulm oder die Mannschaften, die immer dabei sind, sondern es wird sicherlich über Chemnitz gehen. Das ist mir seit spätestens gestern klar.
Ich habe das erste Duell von euch beiden, da war ich in Chemnitz in der Halle und habe mir das angeguckt. Das hat sich auch schon, also es ist schon, das macht schon Bock, diese Spiele zwischen euch und den Chemnitzern.
Ja, die spielen, also ich finde, Chemnitz spielt das Spiel auf die richtige Art und Weise. Die haben Guards, die super sind, die haben wirklich athletische Forwards, Wings, die sind groß, die haben auf der Position fünf, zwei Spieler. Okay, zufälligerweise sind es deutsche Spieler, aber die wirklich sich gut, die können zusammenspielen, die können, also Richter hat gestern wirklich ein tolles Spiel, wirklich defensiv und offensiv ein super Spiel gemacht und Jebo spielt ja über die ganze Saison konstant gut. Das heißt, die haben alles, eigentlich alles, wenn die gesund bleiben, ist das wirklich eine Mannschaft, die sicherlich in die Meisterschaft kämpfen wird.
Ihr habt es trotzdem.
Das lachst du, Per. Der Ulm ist immer Favorit.
Nein, Ulm ist immer Favorit. Darum lache ich nicht. Ich fand, das war einfach so. Wir doktern ja immer daran rum, wie die Reise von Kevin Yebo weitergeht und ob er so ein bisschen unkonventionell, und dann ist immer die große Euroleague-Frage und so. Deswegen hatte ich jetzt mal gehört, wollte ich jetzt mal so raushören, was. Das war so, Yebo spielt konstant gut, war die Aussage. Das war für mich ein bisschen unterkühlt, deswegen habe ich ein bisschen geschmunzelt.
Nein, das meine ich. Das
war
ich,
jetzt kein. Wow.
Hey, du kannst mir alles in den Mund legen. Das habe ich so nicht gemeint. was ich sagen wollte: Es ist schwer auf dieser Position, wenn du Erster bist, fast von Anfang der Saison, konstant auf dem Niveau zu spielen. Ja. Also das ist erstmal ein großes Kompliment. Yebo hat an dem Spiel, das du nicht geschaut hast, aber dein Kollege vor Ort beobachtet hat, hat er sich sehr schwer getan in dem Spiel. Aber es ist offensichtlich, gestern hat er dazugelernt im Sinne, wie handelt der Ibaka, wie handelt der Elias, wie findet er seinen offenen Würfe und so weiter. Und das ist natürlich eine Entwicklung, das zeigt, dass der nicht nur gut spielt, sondern auch sich gut vorbereitet und so weiter. Also ich kann jetzt noch mehr Lobeslieder
auf Yebo. Normalerweise sprichst du ja gar nicht über
Lobeslieder.
Okay, ich kenne dich ja als
und deshalb habe ich das so ausgedrückt, aber wir können ja natürlich auch über...
Ja, aber ich bin froh, da nochmal nachgehakt zu haben, investigativ.
Ja, wir können ja, wenn ihr wollt, können wir über jeden Spiel einzeln sprechen, aber ich meine... Bayern will den.
Nein. Aber der ist einfach eine interessante Personalie, weil er so geil spielt.
Aber ich bin zum Beispiel riesengroßer. Also ich sehe, wer stellt denn die Fragezeichen? Also,
Menschen in Deutschland, sage ich einfach. Wenn ich mich was frage, sage ich einfach immer, Leute, fragen sich das. Weißt du, wie ich das mache?
Nein, ich finde zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Fan von Richter.
Ja.
Richter ist ein Spieler, der zum Beispiel 0 Punkte haben kann und trotzdem alles zusammenhält. Also diese Mannschaft ist wirklich toll und die ist ja nicht seit gestern zusammengestellt, sondern dahinter ist eine Kontinuität. Im gesamten Chemnitzer Verein, was die gemacht haben seit 2015, ich glaube, Rodrigo ist seit 2015 dort Trainer, ne? Ungefähr.
Mhm. Ja, ja.
Also fast 10 Jahre, also das ist vorbildhaft.
Das wird Steffen Erholz, ich weiß, dass der diesen Podcast hört, runtergehen wie Öl. Trotzdem habt ihr einen Weg gefunden, du hast es gesagt, das Spiel zu gewinnen. Ihr seid jetzt Tabellenführer, habt, glaube ich, 12 in Folge jetzt in der Liga gewonnen. Ihr habt aus Partizan was mitgenommen. Und jetzt geht es also rein ins Top 4 mit, also tatsächlich einem guten Momentum, oder?
Ja, also wir haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, 3 hintereinander oder 4 hintereinander. Ich finde, wir spielen nicht, wir sind noch nicht auf dem Niveau, wie ich mir das vorstelle. Wir lösen viele Situationen, auch im Belgrad-Spiel und gestern durch individuelle Qualität aus. Offensichtlich haben wir diese individuelle Qualität auf verschiedenen Positionen. Man darf nicht vergessen, dass wir in Belgrad, ich glaube, 6 oder 7 Minuten vor Schluss auch mit 10 Punkten hinten lagen. Also eine Mannschaft hat Charakter, gibt nicht auf, bis auf ein, zwei Spiele. Das Aswell-Spiel hat mir persönlich sehr, sehr wehgetan. Aber es ist auch schwer, bei der Anzahl der Spiele, jedes Spiel das Maximum zu geben. Aber um Titel zu gewinnen, vor allem dem im Mai, Juni, müssen wir ein bisschen konstanter in unserer Verteidigung sein. Wir haben gestern in der ersten Halbzeit 53 Punkte kassiert. Es ist natürlich geschuldet durch das tolle Zusammenspiel der Chemnitzer Mannschaft. Wir waren in den letzten 5 Minuten im zweiten Viertel hoffentlich, also wir haben gar nichts gemacht, praktisch. Wenn du Titel gewinnen wirst, also vor allem jetzt am Wochenende, vor allem gegen Bamberg, die ja gestern gewonnen haben, es ist ein bisschen frischer Wind da, Trainerwechsel, und offensichtlich wird das etwas bewirken. Es ist für mich schwer, ernst zu bleiben, wenn der Per ständig lacht. Aber wir müssen besser spielen. Wir spielen gut genug, diese Spiele zu gewinnen. Aber wir müssen besser spielen, wenn wir Titel gewinnen wollen. Mhm. Also einfach gesagt.
Dann gib uns mal noch einen kleinen Ausblick auf das, was da jetzt auf Basketball Deutschland wartet beim Top 4. Weil das wird natürlich ein sportlich idealerweise richtig gutes Ding mit zwei guten Halbfinals, mit einem guten Finale. Aber ihr strickt ja auch eine ganze Menge ringsrum. So, und zwar auch Dinge, über die wir auch an verschiedenen Stellen immer schon mal gesprochen haben. Du hast auch dich zum Beispiel geoutet als ein Fan davon, wenn es eine Hall of Fame mal gäbe für den deutschen Basketball und so weiter. Und da werden jetzt mal ein paar Dinge so angeschoben, auch an diesem Wochenende, ne?
Ja, also zufälligerweise so ein bisschen immer, wir werden ein bisschen Basketballgeschichte ins Spiel bringen. Zufälligerweise, genau vor 10 Jahren, da war zu der Zeit war Per noch in der Blüte seiner Karriere, haben genau dieselben Mannschaften das Top 4 in Wien gespielt. Also ich bin da, wie soll ich das jetzt in der Kürze der Zeit erklären? Andi Obst hat in einem Interview kurz nach der WM gesagt, wie hat er angefangen zu spielen? Und dann sagt er, das, was seine erste Erinnerung, dass ihn eigentlich wirklich dazu gepusht hat, Basketball auch ernsthaft zu nehmen, war die 2005er Generation, also meine Generation, die dann in Belgrad im Endspiel der Europameisterschaft stand. Die Generation wiederum ist irgendwie geformt worden oder die von der 93er Generation, von den Europameistern 93 und auch von Detlef Schrempf, Uwe Blatt, Chris Welp, eigentlich die Pioniere der NBA-Zeit. Mein großes Vorbild war Mike Jackal. Also wenn du jetzt rausgehst und fragst, wer ist eigentlich Mr. Bundesliga, garantiere ich dir, dass ein Großteil der Fans draußen nicht wissen, dass Mike Jackal eigentlich Mr. Bundesliga ist, dass der, übrigens war er Linkshänder, deswegen war er mein Lieblingsspieler, aber er hat über 10.000 Punkte erreicht. Also wir sehen jetzt immer irgendeinen Spieler, ich glaube 3.000 Punkte für einen Verein, 4.000 Punkte für einen Verein, was eine große Leistung ist. Mike Jackal hat 10.000 Punkte. In einer Liga, die natürlich nicht so viele Spiele hatte in einer Saison. Und wahrscheinlich ist die Generation von, sagen wir, Hansi Gnad, Stefan Beek, Henning Harnisch auch ein bisschen von der Generation von Norbert Timm und Holger Geschwindner geformt worden. Die Liebe zum Basketball, die 72er Olympische Spiele und was auch immer. Was wir überhaupt in Deutschland ich habe immer ein Problem, wenn jemand sagt, wir sind eine Randsportart. Das sind wir natürlich nicht. Aber um aus diesem Narrativ rauszukommen, die erste Aufgabe, die wir haben als Person, die alles dem deutschen Basketball zu verdanken haben. Ich an erster Stelle, Per auch. Also Per hat alles, was er in seiner Karriere, nicht privat, sondern in seiner Karriere erreicht hat, Basketball zu verdanken. Und wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht denken, dass der deutsche Basketball Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und für die nächsten 10 Jahre Franz Wagner ist, sondern es gibt Pioniere dieser Liga, die Gott sei Dank alle noch unter uns sind und die muss man Wertschätzung geben. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, denn Norbert Timm ist wahrscheinlich der erste deutsche Spieler, der im Ausland bei Real Madrid gespielt hat. Wie viele Leute wissen das? Und viele Leute wissen auch nicht, dass der Patrick Femerling, der in Düsseldorf groß geworden ist, dass er kurze Zeit auch von Norbert Timm trainiert worden ist. Ich meine, das sind alles Sachen, die in Vergessenheit geraten. Wir reden über die Weltmeisterschaft, das verpufft mit der Zeit, obwohl wir 4 Jahre lang Weltmeisterland sind. Aber wo kommen wir eigentlich her? Und wenn du die Geschichte, deine Historie nicht kennst und die nicht zu schätzen weißt und diese 4 Ikonen, die Trainer-Ikonen, die am Freitag da sein werden, also Detman, mein Vater, Bauermann und Gordy, die eigentlich in den letzten 30 Jahren so viel auch mit der Nationalmannschaft erreicht haben, jeder von denen hat eine Medaille gewonnen. Wenn wir nicht wissen, diese Leute zu schätzen und von denen zu lernen und die zu nutzen, ja, dann werden wir auch die Zukunft nicht richtig formen können. Das ist meine Meinung. Das gilt in meinem Verein, das gilt in Pers, also in Ulm, wo Per praktisch groß geworden ist, das gilt für alle Hagener, wir sind ja beide zufällig Hagener. Wenn du nicht weißt, wer Keith Gray war, wer Rimas Kurtinaitis war, wer Sergio Weischer war, Scotty Hildebrand, Ralf Risse und so weiter, die Pollack-Brüder. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, den Leuten das zu erklären. Es geht nicht ohne Institutionen, wir können uns sammeln und so weiter, aber uns ist die Unterstützung der Institutionen ist entscheidend, die gibt es bis jetzt nicht. Und deswegen haben wir gedacht, als Verein, wir nutzen dieses, in der Zusammenarbeit mit der BBL, wir nutzen dieses Event, um irgendwo anzufangen und auch Leute zu zwingen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wir haben in der kürzeren Zeit, wir haben ja nur, obwohl diese Weihnachtsferien waren und Neujahrsfeiertage, wirklich nicht so viel Zeit gehabt. Ich glaube, wir haben über 60 Spieler, einige kommen aus USA angereist, Nikos kommt extra aus Griechenland angereist, Nikos Zizis für Predrag Šupić kommt aus Serbien angereist, alle kommen eigentlich auf eigene Kosten, die 93er Generation, Hodge kommt, Klaus Zander kommt, Papat kommt. Also es kommen so viele Leute und wir müssen ja irgendwo anfangen und unsere Idee war jetzt mit diesem Event anzufangen und natürlich geht es um einen Pokal, natürlich geht es am Samstag und Sonntag ist Competition, aber es soll dieses Leuchtturm-Event des Top Fours soll nicht nur 3 Spiele sein, wo am Schluss einer den Pokal hochhebt, dann gehen alle nach Hause und dann sehen sie sich nächstes Jahr, wenn man sich überhaupt qualifiziert. Das war die Grundidee in der Kürze der Zeit. Ich könnte 2 Stunden drüber reden, aber das war so kurz wie möglich bei mir.
Ich kann da kurz einhaken. Aus Spielersicht, ich bin ja quasi noch in der glücklichen Situation, dass ich, nachdem ich meine aktive Karriere beendet habe, immer noch in Hallen bin. Ich sehe noch viele Basketballgesichter. Ich kriege auch immer noch ab und zu, klopft mir auf die Schulter und sagt irgendwie, ja, du machst das gut oder sonst irgendwas. Und ich kann jetzt aber für in den letzten Wochen durchaus sagen, dass ich in Kommunikation stehe mit Leuten, die kommen, die das nicht haben, also die quasi gespielt haben und für die war Basketball alles und die sitzen jetzt irgendwo im Büro und haben einfach mit dieser ganzen Welt nichts mehr zu tun und die Leute freuen sich wirklich unglaublich. Ja. Das wird für die ein besonderer Abend, vielleicht auch ein Abend, auf den sie oder irgendwie so ein Format, auf das sie lange gewartet haben, Leute wiederzusehen und dass man einfach dann ja wieder in diese Rolle schlüpfen kann, in der man die früher selbstverständlich war und wo man wahrscheinlich während seiner Karriere dachte, das wird man immer sein, man ist irgendwie immer Basketballer. Von daher, ja, also da an dieser Stelle zumindest ziehe ich da mal auf jeden Fall meinen Hut. Das finde ich ja wirklich eine großartige Sache und für die Spieler ist das wirklich ja Gold wert und was sehr Besonderes.
Also es ist, tatsächlich ist es so, dass der Wendell Alexis jetzt wahrscheinlich morgen Abend sich in den Flieger setzt und Freitag früh da ist und das ganze Wochenende bleibt. Geil. Also das lag mir richtig am Herzen, dass der kommt, weil wenn man über Ikonen des deutschen Basketballs mindestens der letzten 30 Jahre spricht, dann da fällt einem ein, okay, Ricky Paulding, Wendell, Jarvis Walker. Also wir haben auch mit Lutz Verdehn gesprochen, der diesen Wurf gegen Bayer Leverkusen, ich glaube, 94 getroffen hat, wo Ulm den ersten Titel gewonnen hat. Der konnte nicht kommen, hat eine Videobotschaft.
Gary von Waden, meinst du?
Gary von Waden, was habe ich gesagt?
Lutz von Verdehn, irgendwas.
Ja, Lutz, es gibt, Gary meine ich. Kai Nürnberger konnte leider aus privaten Gründen nicht kommen, er hat eine Videobotschaft geschickt. Also man merkt schon, dass die Leute also erwarten, dass man die mitnimmt. Und wenn die in so einer hohen Zahl auch anreisen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, wie gesagt, einige aus dem Ausland, dann ist das für mich ein Zeichen, dass der Bedarf da ist und dass diese Leute bereit sind, diese ganzen Legenden bereit sind, auch ihren Teil dazu beizutragen, dass man den Basketball ein bisschen auch bekannter macht. Und das müssen wir nutzen. Das ist die Aufgabe der Liga, vor allem des Deutschen Basketballbundes, diese Leute wirklich zu sammeln, die wertzuschätzen und die zu nutzen für verschiedene Sachen. Wo, im positiven Sinne, ja, nicht im negativen.
So funktioniert ja auch, also ne, so geht's mit einem Sport voran. Es funktioniert über Emotionen und über Stories und über Geschichten. Ja? Und
ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du die Handballer anschaust, wenn du jetzt bei der Weltmeisterschaft geschaut hast, wenn die ganzen alten Legenden, Weltmeister von 74, ich weiß nicht ganz genau, das ist kein Fehler, mit Valo Stenzel damals, die waren alle da. Es ist, wir sind immer noch eine große Familie, aber wir sind alle ein bisschen verteilt in der Welt. Und ich glaube, es gibt Also jeder, der sagt, dass der deutsche Basketball keine Geschichte hat oder keine Kultur hat, der liegt total falsch. Wir haben eine Kultur, die uns erlaubt hat, in den letzten 30 Jahren Europameister zu werden, Weltmeister zu werden, Medaillen zu gewinnen. Und wenn du da ein bisschen in Europa schaust, wer hat eigentlich in den letzten 30 Jahren Weltmeister, Europameister, wer hat Medaillen gewonnen bei großen Wettkämpfen? Ich meine, die Frauen, die Damen-Nationalmannschaft leistet Großartiges momentan. Die Jugendnationalmannschaften sind super unterwegs. Ey, das kommt ja von irgendwo her. Das kommt ja nicht nur, weil Dirk die NBA-Meisterschaft gewonnen hat oder Franz Wagner jetzt jedes Mal 30 Punkte macht, wenn er gesund ist. Das kommt ja irgendwo her. Und man muss wissen, wo kommt das her? Wer hat eigentlich da was getan? Und das ist unsere Aufgabe. Wenn keiner sonst, dann sammeln wir uns. Das ist nicht nur Bayern München, weil wir wollten das organisieren, aber wenn Per sagt, ich mach nicht mit, wenn der Hansignal sagt, ich mach nicht mit, wenn der Stefan Beek, Mike Koch, Holsch sagt, ich mach nicht mit, dann sitzen wir da vor 20 Leuten und aber das heißt, die Leute wollen. Das ist wirklich, wirklich, ich bin so stolz und freue mich, vor allem auf den Freitagabend, wo alles losgeht. Das wird gut.
Hut ab, Marco. Gutes Ding, ey. Und apropos, wenn wir schon sagen, Emotionen, Stories helfen, es hilft ja auch manchmal, wenn man so einen Blick hinter die Kulissen gewährt, ne? Wir haben dich ja auch deswegen eingeladen, weil ja gerade auf Magenta Sports gibt's eine neue Doku-Serie. Erste Folge ist schon online. The Huddle heißt das Ganze. Ja. Wo wir mal gemeinsam so ein bisschen sehen können, unter anderem, was der Pizic eigentlich den ganzen Tag so macht, was da so los ist bei den Bayern. Kannst du mal alle Hörenden so ein bisschen einstimmen auf das, was da in diesen 7 Teilen passiert?
Ich glaube, es sind 8 Episoden, oder?
Ah ja, okay.
Soweit ich weiß, sind 8. Die Idee war, also die Grundidee war, weil wir haben ja mit dem SAP-Garden zum Start der neuen Saison öffnen wir eine neue Halle. Und ich glaube, es ist der Grundgedanke war erstmal, okay, wir zeigen jetzt den Leuten, wie funktioniert das eigentlich? Was steht dahinter? Der Umzug in eine neue moderne Halle. Was passiert im Backoffice? Wie bereitet der Verein sich darauf vor? Das war die Grundidee. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt haben wir 3 Weltmeister. Jetzt haben wir Serge Ibaka, Pablo ist gekommen. Es passiert viel in der Stadt. Also gestern war wieder ausverkauft. Also die Leute kommen in die Halle. Es ist viel Buzz um Basketball in der Stadt. Es scheint so, als wenn wir uns jetzt irgendwie auch in dieser Fußballstadt irgendwie unseren Platz gefunden haben. Hat gedauert, aber irgendwie schaffen wir das momentan. Und dann haben wir gesagt, okay, warum schauen wir auch nicht hinter die Kulissen, wie funktioniert eigentlich Sport? Was passiert eigentlich während einer Saison? Und das, ich meine, ich habe die Hälfte rausschneiden lassen, weil die haben mich auch beim Spiel haben die mich in die Mikro gehangen. Und da habe ich gesagt, Leute, das kannst du nicht machen, meine eigene Frau wird mich nicht erkennen. Und aber so, solche Sachen werden passieren. Jetzt natürlich steht es in der 2. Episode, die soll Ende, ich glaube, irgendwann im März kommen das Top 4 und genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Okay, wie organisiert man eigentlich so ein Turnier? Was gehört alles dazu? Also nicht nur trifft Andi oder Francisco, sondern wie funktioniert mein Verein? Und ich glaube, das sind eine gute Gelegenheit mit dem SAP-Garden, so ein Jahr auch in der Off-Season, also nicht letzte, sondern die Off-Season, die jetzt kommt. Ich finde das interessant. Und dann, also das Feedback mit den Leuten, die wir gesprochen haben, auch mit Magenta und mit Sponsoren und Experten, die solche Sachen schon mal gemacht haben, war, okay, das ist ein interessantes Thema, aber das muss natürlich gut sein. Und ich glaube, die erste Episode, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur die Teile davor gesehen, wie das zusammengeschnitten worden ist. Das Feedback war gut und ich denke, das wird noch besser, weil es wird wirklich interessant.
Na dann,
ja, wie warst du denn zufrieden mit mir? Oder hast du es noch nicht gesehen?
Ich habe es schon gesehen. Ich war, ich frage mich natürlich, du bist ja jemand, der, ich kenne dich als jemand, der sehr gerne Kontrolle über Dinge hat. Du hast jetzt so scherzhaft quasi gesagt, du hast schon ein bisschen was rausschneiden lassen. Ich bin gespannt natürlich, für mich ist jetzt so ein bisschen eine Frage natürlich auch mit Ablauf des Saisonverlaufs. Also wenn es jetzt hässlich wird, wenn es kriselt, was weiß ich, wenn, so, wenn was schief geht, das wird für uns Außenstehende dann natürlich noch interessanter. Okay, was wird noch freigegeben? Oder nein, wo wird ein bisschen, das, oder habt ihr, ja, das wäre so, ja, was wäre so mein, natürlich sind meine Gedanken, so was, werdet ihr sagen, nee, jetzt verpiss dich jetzt mal aus der Umkleide mit der Kamera, jetzt ist mal, jetzt müssen wir wirklich mal uns ernst zusammensetzen, oder wie wird das laufen?
Nein, also wir haben ja natürlich in der Vorbereitung, nicht ich, sondern die Leute, die das machen, natürlich auch mit dem Trainer gesprochen, mit den Spielern gesprochen, der mit mir gesprochen, und so weiter. Das, was ich habe rausschneiden lassen, das war eher so ein bisschen die Wortwahl, die ich genutzt habe. Das kann ich nicht zulassen. aber sonst schneiden wir nichts raus. Das heißt, es gibt das, wo alle sich committed zu haben. Und natürlich, wenn wir Letzter in der Euroleague werden und uns nicht für das Top 4 qualifiziert hätten und im Halbfinale wieder rausfliegen, dann wird das natürlich so gezeigt, wie es ist. Ja. Also das ist ganz sicher, sonst brauchen wir es ja nicht machen. Es ist ja, dann ist man nicht glaubwürdig oder glaubhaft in dem, was man macht. Also da gibt es schon Leute, die darauf achten, dass man das auch objektiv wie möglich zeigt.
Die erste Folge The Huddle. Per ist mit Markus' Leistung zufrieden. Ihr könnt das überprüfen.
Er hat sich nicht geäußert.
Nein. Für mich ist es ja auch so, erstmal sowieso interessant. Ich weiß, wie ich war lange in einem Verein, hatte da quasi nur drei Trainer, dann weiß man ungefähr, so arbeiten die. Ich hatte bei der Nation ein paar Trainer, aber es ist natürlich für mich immer spannend, wie läuft was ab. Wie erstmal so generell, wie arbeitet der Trainer, also vorm Spiel, welchen Ton trifft er und so weiter. Ja, das, ich meine, dass Marco im Bus sagt, Sachen sagt, oder dass er der individuelle Spieler auch anspricht und so. Ich meine, Stoll war, glaube ich, irgendwann auch mal bei uns in der Umkleide, als wir Rock Bottom gehittet haben, das weiß ich doch. nein, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich fand's gut, ich bin gespannt. Wie gesagt, so ein Pokal, Final Four und auch hinten raus natürlich dann, wenn es in die Playoffs geht, Dann wird das richtig spannend. Da werde ich am Start sein.
Schaut euch das an.
Isaac Ponga, wie geht der bitte in der Kabine? Also da, was soll das sein?
Schlimm. Also daran siehst du ja, dass wir nicht schneiden.
Ja, das fand ich schön. Aber ich habe mich auch schwer getan mit der Szene. Carson Edwards in der Halbzeit geht erstmal sofort an sein Handy, setzt sich alleine in seinen Lockerroom, nimmt sein Handy in die Hand.
Pass auf. Also ich kann damit sehr, sehr schwer leben. Deswegen bin ich auch weder vorm Spiel noch in der aber du siehst ja daran, also wenn ich das sagen hätte, dann würden alle gleich angezogen sein, alle in selben Klamotten, alle gleich, habe ich nicht. Aber das ist halt die neue, weiß ja wer, das ist die neue Generation. Ist halt so. Wahrscheinlich stört sie das alles nicht.
Marco, es gibt wahrscheinlich.
Hast du dich schon mal mit Kopfhörern aufgenommen?
Nein.
Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass man sich mit Kopfhörern aufwärmt. Also das ist, deswegen sage ich ja.
Ja, wobei ich da noch, finde ich auch komisch manchmal, aber da denke ich noch, okay, ist irgendwie Teil von dir. Aber ich denke, dann vorm Spiel würde ich dich noch in deiner Welt lassen, aber wenn wir schon 20 Minuten gespielt haben, dann lasse ich dich nicht in deine Welt. Also ich habe jetzt für 3 Sekunden gesehen. Carson Edwards kann auch sein, dass er einmal kurz gecheckt hat, was ich vielleicht eine schwangere Frau zu Hause, so ist Notfall, weiß ich nicht. Aber also generell, in der Kabine ist dann so, okay, wir haben jetzt 20 Minuten gespielt, da haben manche Sachen nicht funktioniert, so jetzt kannst du nicht mehr in deiner Welt bleiben, jetzt müssen wir eine Welt zusammen haben und uns austauschen und nur wenn du sagst, ey, bei dem einen passt,
weißt du,
was war das denn so?
Ja. Also weißt du was, ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, weil das wichtig ist, ich glaube nicht, dass der Carson, so kenne ich ihn, so habe ich ihn kennengelernt, ich glaube nicht, dass er auf sein Handy geht und Instagram sich anschaut oder Twitter. Das macht er sicher nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass der sich vorm Spiel was aufgeschrieben hat oder sich das Scouting Report einmal anschaut, weil jetzt, heute ist ja alles digital, Scouting Report anschaut oder sich irgendwas hingeschrieben hat. Das kann sein. Deswegen bin ich da jetzt auch, also ich bin kein großer Fan davon, aber wir wissen ja nicht, was die machen. Es kann sein, dass die irgendwas machen, was denen jetzt hilft, in der Halbzeit runterzukommen oder sich zu motivieren. Weiß man nicht. Aber es ist schon richtig, wenn du jetzt in die Umkleidekabine gehst und zu meiner Zeit in die Umkleidekabine gegangen bist, ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist einfach so. Und das wird auch gut dort gezeigt. Also ich bin kein großer Fan davon. Du kennst mich. Mhm. Aber die machen das halt heute so.
Ja.
Und ich glaube, Isaac, wenn er geht und sein Puls so ein bisschen easy ist, dann wahrscheinlich hilft ihm das, weiß ich.
Ihr könnt euch das, wie gesagt, alles angucken. Erste Folge The Huddle jetzt bei Magenta Sport zu sehen und es kommt in den kommenden Wochen und Monaten eben noch deutlich mehr davon. Marco, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun, wenn so ein Top 4 ansteht. Es ist Mittwochmittag. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, aber ich denke mal, du hast noch ein bisschen was auf der Agenda heute. Deswegen ganz lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns. Gerne. Und wir sehen uns bald wieder in der Halle.
Vielen Dank. Danke euch.
Danke.
Ciao.
Günni, Junge, beim Blick auf die Uhr, aber wir hatten auch zwei Gesprächspartner, /Partnerinnen. Da kann man auch mal den Rahmen, den wir uns eigentlich immer so vornehmen, ein bisschen sprengen. Und ich bin mir relativ sicher, dass niemand zu Hause sitzt und sich denkt, die Schweine haben eine Viertelstunde zu lang gemacht.
Nein, also es ist ja wie der alte Witz von Ricky Gervais, ihr könnt jederzeit einfach aufhören, wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt. Oder ihr teilt euch das ein. Ihr macht heute eine Halbzeit und morgen eine Halbzeit. Ist doch wunderbar.
Junge, ich glaube aber, dann haben wir wirklich alles, was auf dem Zettel war, besprochen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle einfach mal einen richtig schönen Freitagabend. Genieß mal da diese Runde voller basketballerischer Expertise und Legenden und so weiter. Das ist schon besonders, ne?
Das ist mega. Natürlich, ja, einfach mal wieder viele von den Leuten unter einen Hut zu kriegen. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man keine 93er oder was ich 2023er Generation ist, das wird ja dann vielleicht immer nochmal so zusammengeholt. Wenn man aber einfach nur eine x-beliebige Basketballgeneration ist, dann eben nicht. In diesem Fall schon. Es gibt auch, wie gesagt, Tim Alkoholbrecht fliegt extra ein aus Texas, glaube ich, für 2 Tage. Also es ist auch schon eine gefährliche Mischung. Ich bin ja jetzt in diesem Lifestyle nicht mehr so verbandelt. Ich hoffe, ich lebe den Freitagabend. Aber ich glaube, Finale ist ja Halbfinale ist ja um 14 Uhr. Das heißt,
easy.
Das schaffe ich,
Aber bis 13:30
es ist explosiv. Es ist explosiv.
Leute, das war's von uns für diese Woche. Nennt eure Töchter Satu, Leonie, Marie, Niara oder wie auch immer. Nochmal Shoutout an die deutschen Basketballerinnen. Günni, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Arrivederci.